herzlich willkommen bei Das. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Rotes Haar, Sommersprossen und ein unverwechselbares Lachen, das sind Ihre äußeren Markenzeichen. Die inneren, Haltung, eine sehr gute Schreibe und ein großes Herz, auch für Hunde. Andrea Sawatzki, Schauspielerin, Bestsellerautorin und heute unser wunderbarer Gast. Wir freuen uns. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Vielen Dank.
Wow, spannend. Es ist noch ganz warm. Es ist praktisch jetzt erst in den Handel gekommen. Wie fühlt sich das für dich an?
Ich bin sehr froh, weil ich ja an diesem Buch 3 Jahre gearbeitet
Nein.
habe.
Oh, puh. Weil du so viel zu tun hast oder weil du jetzt zwischendurch nichts eingefallen
ist? Ich hatte viel zu tun, aber ich war auch irgendwie überfordert von dem Thema. Ich wollte das ja eigentlich gar nicht schreiben. Es ist ja nur zustande gekommen, weil so viele Leute nach der Brunnenstraße gefragt haben, warum kommt denn die Mutter in der Brunnenstraße nicht vor? Denn da geht es ja eigentlich um den an Alzheimer erkrankten, sehr alten Vater und das kleine Mädchen, das ihn pflegen muss, weil die Mutter Nachtschicht im Krankenhaus hat, um irgendwie das Geld zu verdienen. Und dann tauchte eben die Frage auf, warum hat sich die Mutter nicht mehr gekümmert? Und das konnte ich dann auf meiner Mutter auch nicht so sitzen lassen, diesen Vorwurf.
Da hast du ein Buch geschrieben. Über den Inhalt sprechen wir gleich. Aber wenn du jetzt siehst, dass andere, zum Beispiel ich, dein Buch lesen, wie ist das für dich? Weil es ja auch eine persönliche, sehr persönliche, intime Geschichte ist.
Mhm. Aber es ist eine Geschichte, die sehr viele Menschen betrifft. Mhm. Und die ich eigentlich auch für sehr viele Menschen geschrieben habe. Weil ich mich auch nach der Brunnenstraße, auch nach den Lesungen, habe ich mich immer mit so vielen Menschen unterhalten, die mir von ihren Eltern, von ihren Kindheiten erzählt haben und von dem Schweigen, das in sehr vielen Familien, wo die Eltern eben aus der Generation meiner Mutter, so die ist 31 geboren, stammen, also unter diesem Schweigen so gelitten haben. Und insofern ist das, glaube ich, ein tröstliches Buch auch für meine Generation.
Ist es auch, würdest du sagen, so ein Appell aus dem Learning, dass du eben nicht früh genug mit deiner Mutter gesprochen hast, ey Leute, redet früher miteinander?
Ja, ich habe es ja versucht, es war nicht möglich bei ihr. Aber es ist vielleicht ein Appell, diese Verzweiflung nicht in Groll übergehen zu lassen, so wie es bei mir war. Ich hatte ein sehr schwieriges Verhältnis zu meiner Mutter. Und dieses Buch hat mir dann quasi eigentlich dabei geholfen, ihr zu verzeihen. Leider zu spät. Ich hätte mir sehr gewünscht, dass sie dieses Buch noch gelesen hätte, weil ich glaube, es ist jetzt wirklich eine Liebeserklärung für sie geworden. Und es ist ein sehr wichtiges Buch für mich. Und ich glaube, es kann einfach sehr viele Menschen trösten.
Ich finde, du machst schon sehr viel Lust auf mehr. Und man möchte jetzt unbedingt hören, wie die Geschichte weitergeht. Hier erfahren Sie sie. Wir reden natürlich drüber, auch über dein Schauspiel, über dein Herz für Hunde, für den Mann Christian Berkel. Jetzt aber erstmal das Aktuelle. Thema Ausbildung, Andrea, ist das bei euch zu Hause in der Familie noch eins oder sind die Jungs durch?
Die sind durch. Also der Kleine, 22, ja. Klein, ist an einer Universität und studiert Malerei. Und ist sehr, sehr glücklich.
Oh, toll.
Ja, das ist sein Ding. Das ist schon immer sein Ding gewesen. Und der Große, der 26-Jährige, ist bei einem sehr bekannten Fußballverein und bildet junge Nachwuchsspieler aus.
Das ist ja beides spannend.
Ja.
Ja, merke ich so, wie du strahlst, großer Stolz.
Beides hat nichts mit Schauspielerei zu tun, wo ich ganz froh drüber bin, weil das ist ja heutzutage auch nicht mehr so einfach.
Dabei wäre es also wahrscheinlich naheliegend gewesen. Beide Eltern, die sind ja damit aufgewachsen, ne? mit Set, mit Spielen, mit Kollegen, Kolleginnen kennenlernen.
Ja, aber ich glaube, die fanden es jetzt nicht so toll, dass wir Schauspieler sind. Also sie mochten einmal nicht, dass wir oft erkannt wurden. Das hat sie echt auch immer genervt oder so heimlich gefilmt oder fotografiert. Und das immer, das Wegsein, das mochten sie nicht. Also
die Kinder mögen ja, wenn es ganz normal ist und immer alles gleich ist, die Abläufe vorhersehbar sind. Ja. Ne?
Das war eben bei euch überhaupt nicht. Es war immer ein bisschen chaotisch.
Haben die denn schon gratuliert zum neuen Buch?
Ja.
Und haben die schon gelesen?
Nein.
Vielleicht auch vorab? Nee, ehrlich nicht?
Nein, die lesen
keine Familienkritik.
Nein, die lesen unsere Bücher nicht. Die gucken auch nicht unsere Filme. Weil unsere Filme meistens bei den Öffentlich-Rechtlichen laufen und die gucken seit Sandmännchen. Das haben sie noch geguckt bei den Öffentlich-Rechtlichen. Und dann, da sie auf einer internationalen Schule war, immer Streamer auf Englisch, Original und so. Aber deutsches Fernsehen, deutsche Kinofilme.
Also ihr habt wahrscheinlich viel richtig gemacht, Andrea, aber das, muss ich sagen, hätte besser laufen können.
Das täglich live um 18.45 Uhr im NDR Fernsehen.
Ich habe schon gesagt, erstmal 2 Söhne, 2 Hunde, aber auch 2 Berufe, muss man sagen. Schauspielerin und Autorin. Du bist sehr erfolgreich mit deinen Büchern. Jetzt eben das neue, Biarritz. Warum Biarritz?
Biarritz war der Sehnsuchtsort meiner Mutter. Mhm. Die war da mal in jungen Jahren mit einer Krankenhauskollegin, mit einer Krankenschwesterkollegin, darf man glaube ich nicht mehr sagen. Und die hatten sich so, da waren die Ende 20 und noch echt so Backfische. Da hatten die sich so einen Urlaub nach Frankreich zusammengespart, mhm, und waren da 3 Wochen in Biarritz. Und davon hat sie mir immer erzählt. Und als mein Vater gestorben war, da war ich 16, da hat sie mich auf eine Reise nach Biarritz eingeladen. Und da wollte sie auch immer noch mal. Ich habe sie auch mal dann noch mal eingeladen, mhm, 2 Wochen.
Und ihr seid auch gefahren zusammen?
Ja. Mhm. Da wollte sie eigentlich immer noch mal hin. Dann kam die Krankheit, dann wurde sie dement und irgendwie haben wir es dann auch nicht mehr geschafft. Aber deswegen heißt das Buch Biarritz.
Ja, das Besondere in deiner Kindheit ist nämlich, dass du eben 2 demente Elternteile hast. Der Vater, den du erst spät kennengelernt hast, die Mutter war erst alleinerziehend als Krankenschwester. Als du 8 warst, seid ihr erst zum Vater gezogen. Mhm. Der war dement.
Da war der aber schon,
da war der schon
über 60.
Ja, und du hast ihn dann auch erst kennengelernt. Und das, ja, war für dich ein totaler Bruch in deiner Kindheit.
Ja, weil ich hatte es davor eigentlich ganz schön in, mhm, Württemberg. Ich war bei einer Pflegemutter tagsüber. Meine Mutter musste das Geld verdienen und war total frei. Also hat sich eigentlich niemand drum gekümmert, wo ich so, ob ich gerade bei den Schafen war oder im Wald oder Hauptsache ich war irgendwie um 9 im Bett. Und das war schön. Das habe ich sehr genossen als Kind. Und dann sind wir eben, nachdem die Frau, die erste Frau meines Vaters, sich das Leben genommen hatte, die war sehr psychisch sehr krank, sind wir dahin gezogen. Da war ich 8 und kannte das nicht, in einer Familie zu leben. Und mein Vater war eben sehr streng, der war 1906 geboren. Mhm. Und da ging das auch schon los mit so merkwürdigen Verhaltensweisen, mit so Ungerechtigkeiten mir gegenüber. Und was sehr schwer war, war auch die ewige Konkurrenz zwischen mir und meiner Mutter. Und dann musste meine Mutter ja auch bald wieder arbeiten, was eigentlich nicht der Plan war, weil sie festgestellt hatte, dass mein Vater aufgrund seiner Alzheimer-Erkrankung 40.000 Mark Schulden gemacht hatte. Mhm. Und dann hat sie als Nachtschwester im Krankenhaus gearbeitet, damit sie tagsüber auf ihn aufpassen konnte und ich nachts. Dass halt immer jemand bei ihm war.
Und das war eben eine sehr schwierige Zeit, weil, ja, andere Kinder hatten eine normale Kindheit. Du hast praktisch, warst schon Pflegerin im Alter von 8, 10, 11 Jahren. Das beschreibst du auch in deinem ersten Buch, Brunnenstraße. Und im zweiten geht es jetzt eben darum, wie das Verhältnis zur Mutter war und vor allem, warum ihr nicht darüber geredet habt. Du hättest es im Nachhinein gerne alles mal aufgearbeitet, aber dazu ist es nie gekommen.
Nein, ich hatte währenddessen schon manchmal wirklich das Bedürfnis, wenn sie morgens aus der Nachtschicht kam und ich eine fürchterliche Nacht mit ihm erlebt hatte, da war ich so 13, 14, da war es wirklich schlimm.
Was war schlimm?
Der Jähzorn, die Wut auf mich, die er ja nicht mehr erkannte, die verriegelten Türen, die er versucht hat aufzubekommen. Alzheimer-Kranke wollen ja immer raus, die wollen ja immer laufen und, mhm, weg. Und damals gab es noch keine Mittel, die das hätten eindämmen können. Es gab Valium, aber das hat irgendwann auch nicht mehr genützt. Und ich war vollkommen überfordert mit ihm. Er hat natürlich auch das Klo nicht mehr gefunden. Heute würde ich ihn verstehen. Heute könnte ich ihn in den Arm nehmen, weil ich mir vorstellen kann, wie das sein muss, wenn man nicht mehr weiß, wer man ist, wo man ist, mhm, wer das Gegenüber ist. Aber früher habe ich ihn wirklich gehasst, mhm, und ich hatte Angst vor ihm. Und das hätte ich ihr gerne mal erzählt. Und ich habe auch später öfter versucht, mit ihr über diese Nächte zu sprechen und warum sie ihn nicht weggegeben hat in eine Pflege. Das konnten wir uns nicht leisten. Und normales Pflegeheim wollte sie nicht, weil sie wusste, wie es da eben früher so abgegangen ist. Und sie hat dann immer nur gesagt, ich möchte nicht darüber sprechen, ich möchte nur, dass du weißt, ich habe das nur für dich getan, damit du eine Familie hast. Und das ist natürlich schon auch immer ein Schlag ins Gesicht gewesen, weil ich wollte das eigentlich ja nicht. Ich war ja ganz glücklich, so in Vaihingen.
Weil du nicht mit ihr reden konntest, mit wem hast du darüber geredet? Und wie bist du diese Gefühle auch losgeworden, auch Schuldgefühle, weil du dir eigentlich gewünscht hast, dass dein Vater stirbt? Der ist dann auch gestorben, als du 16 warst.
Nein, ich hatte niemanden, mit dem ich darüber sprechen konnte. Es war auch eine Abmachung zwischen meiner Mutter und mir, dass wir nicht in der Nachbarschaft oder in der Schule darüber, dass da nicht darüber gesprochen wird. Das war ein Makel, so einen Mann zu Hause zu haben. Ich bin dann mit 16 von zu Hause ausgezogen, habe das Abitur auch dann nicht gemacht, habe dann erst mal als Kellnerin gejobbt und habe dann versucht, irgendwie weiterzuleben. Und das war eine schwierige Zeit, weil ich mich nicht mochte, weil ich natürlich das Gefühl hatte, ich bin ein schlechter Mensch. Ein Kind, das dem Vater den Tod wünscht. Denn so weit war es irgendwann, dass ich überlegt habe, wie ich uns von ihm befreien kann. Und das Scheint mir, also darüber habe ich nie nachgedacht, aber das scheint sich so über mich gestülpt zu haben. Und dann war natürlich der Alkohol und diese ganze Verlorenheit in dieser Welt, bis ich dann einem Schauspielschullehrer von meiner Schule begegnet bin, der sagte, was machst du denn hier, geh doch auf eine Schauspielschule, der mochte mich immer. Und dann habe ich eben diesen langen Weg bis zur Schauspieler, also erstmal auf so eine Schule zu kommen, die haben mich ja alle abgelehnt. Dann bin ich an kein Theater gekommen, die fanden mich auch alle irgendwie. Es war ein sehr steiniger Weg, aber ja, ich habe es geschafft.
Mit welchem Gefühl guckst du heute auf deine Mutter, weil ihr eben unausgesprochen ja quasi auseinandergegangen seid? Sie ist ja auch gestorben, dann irgendwann im Pflegeheim.
Ich würde das heute alles anders machen. Ich würde nicht immer wieder versuchen, ihr Vorwürfe zu machen. Das habe ich gemacht. Und obwohl mir klar war, dass sie nicht zu brechen ist. Weil ich glaube, wenn sie das zugelassen hätte, auch so eine mütterliche Schuld einzugestehen, die ich ja jetzt durchaus verstehe. Ich weiß, dass sie überfordert war. Aber ich glaube, das hätte sie nicht verkraftet. Und es macht mich sehr traurig, dass wir nicht darüber sprechen konnten. Und ich hatte aber dann eben die Sonntage, so wie auch in dem Buch beschrieben, wo ich dann immer zu ihr gefahren bin, in dieses Pflegeheim. Und obwohl sie mich nicht erkannt hat, gar nicht, habe ich so das Gefühl, dass es ihr gefallen hat, wenn ich sie gestreichelt habe oder gefüttert oder auch wenn ich nicht mehr ich war.
Also kam es trotzdem noch zu Nähe.
Ja.
Seid ihr euch trotzdem nah gewesen?
Prominente Gäste oder Experten. Täglich um 18.45 Uhr auf dem roten Sofa bei DAS.
Bist du manchmal wehmütig, wenn du siehst, wie Mutter-Tochter-Beziehungen auch sein könnten oder hätten sein können?
Ja, total. Ich bin ja sehr befreundet mit Regina Ziegler, unserer Produzentin von den Buntschuhs. Regina hat ja mit Tanja, mit ihrer Tochter, jetzt Ziegler-Film gemeinsam. Und das finde ich schon, also das finde ich schon schön. Die beiden zusammen, wie die sich dann auch immer treffen und besprechen. Und gut, die hatten sicher jetzt auch nicht immer eine einfache Zeit, weil Regina auch immer unterwegs war natürlich. Ja. Aber es gibt durchaus eben auch, wenn ich auf Lesereise bin, Mütter und Töchter, die dann zu meinen Lesungen kommen. Das berührt mich, das finde ich immer schön.
Glaube ich. Und bei dir war es natürlich eine besondere Situation, weil die Mutter nachher auch in einem Pflegeheim war. Und im Grunde ist das Buch ja auch ein bisschen eine Kritik an Pflegeheimen.
Ich hatte das Glück bei meiner Mutter, dass sie wirklich in einem Pflegeheim war, wo sich die Pflegenden sehr, sehr bemüht haben. Aber es waren natürlich auch immer zu wenig Pflegekräfte da. Und ich werfe das der Regierung schon vor oder den Verantwortlichen, dass sich da nicht mehr darum gekümmert wird, dass wir die Alten quasi abschieben. Und nicht alle Menschen haben auch die Möglichkeiten, dafür zu sorgen, dass ihre Eltern in ein gut funktionierendes Pflegeheim zu geben. Sondern da gibt es ja auch ganz andere. Und das ist richtig, richtig teuer. Und was ich wirklich auch so schlimm finde, ist, dass die Menschen, die sich diese Pflegeberufe suchen und die helfen wollen, dass die so schlecht bezahlt werden. Mhm. Das ist ein Skandal. Und dass sich das nicht ändert. Ich kenne das ja noch von meiner Mutter, die Krankenschwester war. Das ist lächerlich, was die kriegen für diese Arbeit. Und das ist schon auch eine Kritik, die da vorkommt.
Und eine Kritik, die leider auch im Moment sehr leise nur in der Öffentlichkeit wirklich wahrgenommen werden kann, weil sie während Corona haben alle darüber gesprochen und jetzt haben wir so viele andere Themen.
Ja, das ist ja immer so, ne? Es schwappt hoch und dann schwappt es wieder ab. Ja. Das ist genau wie mit der Kinderbetreuung. Kinder und alte Menschen sind in unserer Gesellschaft wirklich, die werden einfach vergessen.
Du hast gerade die Buntschuhs erwähnt und Regina Ziegler, dieses wunderbare Buch von dir. Und das ist ja das Besondere auch, dass du eben neben deiner Schauspielkarriere zusätzlich noch diese Autorenkarriere geschafft hast. Seit 2011 schreibst du Bücher und alle sehr erfolgreich, vor allem eben die Buntschuhs. Und da geht es ja auch um eine Familie. Wahrscheinlich lässt du da auch vieles einfließen, was du dir vielleicht wünscht oder erlebt gerne hättest. Es ist auf jeden Fall eine sehr chaotische Familie. Ja. Und da kommt jetzt auch schon wieder eine neue Folge. Eine wunderbare Reihe und jeder Film wirklich für sich ein Kunstwerk und sehr erfolgreich. Und jetzt auch noch mit der Starbesetzung. Hier Axel Milberg ist ja immer dabei als dein Mann, aber hier Gustav-Peter Wöhler als sein Chef. Wie gerne guckst du das, was letztendlich ja Regina Ziegler als Produktionsfirma aus deinen Büchern, aus deinen Gedanken, aus deinen Ideen machst?
Also Ich gucke das, ich gucke ja meine Filme nicht. Also ich gucke die höchstens einmal, wenn es hochkommt. Ja, ich gucke immer lieber so nach vorne.
Ja.
Aber das war schon ein Glück damals, dass sie eben diese Weihnachtsgeschichte, dass sie fragte, was machst denn du gerade, André? Weil wir sind Nachbarn. Mhm. Und dann sagte ich, ich habe gerade so ein Buch fertig geschrieben. Ach, gib mir das doch mal rüber, so am Gartenzaun. Und dann hatten wir eben das Glück, dass das ZDF gerade in dem Jahr eine Weihnachtsgeschichte suchte, weil sonst hätte das, glaube ich, nicht geklappt. Und die mussten... Regina ist auch sehr forsch, also die hat das dann durchgesetzt.
War schon Gast, wir kennen sie.
Ja, die ist so toll. Und daraus entstand dann eben mit den 5 nächsten Romanen, also diese Reihe. Also ich finde, wir sind eine tolle Familie, wir sind eine tolle Besetzung. Und ich war jetzt auch neulich kurz am Wochenende in Berlin und habe Regina getroffen und auch unseren Autor, unsere Producerin. Wir spinnen schon wieder den nächsten Teil. Wir haben schon eine sehr schöne Idee, wie es weitergehen könnte. Und ich meine, die sind ja unsterblich. Da kommt ja immer irgendeine Tragödie dazu.
Das hört nicht auf. Es ist eine Familiengeschichte, eben, wo du, wie du sagst, ja. Alltag kommt immer was dazwischen, Ferien, Weihnachten, man trifft den Chef beim Campen.
Ja. Und das Tolle ist halt, dass die Leute, auch gerade so die Zuschauer, dass die dann immer sagen, das ist ja genau wie bei uns. Und auch wenn es nur eine Person aus dem Bundschuss ist, aber die gibt es dann auch in irgendeiner anderen Familie.
Also die Folge, die wir gerade gesehen haben, die ist schon in der Mediathek. Und außerdem kommt sie auch
sind so erfolgreich in der
ins analoge Fernsehen demnächst. Ich glaube, in 4 Wochen.
Am 1. September.
Sehr gut, gut, ja. Ich dich habe. Du hast, haben wir schon gesagt, 2 Söhne, 2 Hunde. Und die Hunde sind noch im Haus. Und in Berlin wohnt ihr. Und du bist eine sehr Tierliebe und engagierst dich für den Tierschutz.
Das Gäste auf dem roten Sofa. Täglich um 18.45 Uhr im NDR-Fernsehen.
Andrea, du hast gerade ganz aufmerksam zugeschaut. Und ich glaube, das kommt dir alles sehr bekannt vor, was wir da gehört und gesehen haben.
Ja, ich finde es ganz toll, was die machen. Also, weil das ist schon oftmals, es gibt ja auch diese Tierschutzorganisationen, wo man Hunde quasi auf ein Foto aussuchen kann. Mhm. Und dann werden die in so Transporter gesetzt und auf einem Parkplatz dann an die neuen Besitzer gegeben. Mhm. Und da passiert es schon oft, dass die Besitzer an Hunde geraten, die erstmal ganz viel Zeit brauchen und ganz viel Ruhe und dann vielleicht auch mal zuschnappen, wenn es ihnen zu eng wird. Mhm. Und dann passiert es eben auch ab und zu, dass die Tiere dann doch wieder im Tierheim landen, weil einfach ja, zu wenig Wissen über diese, auch über Traumatisierungen bei den Hunden herrscht. Andererseits gibt es auch Hunde, die sich sofort eingliedern. Also es gibt auch Hunde aus unseren Sheltern, die sich sofort zu Hause wohlfühlen und ein vollständiges Familienmitglied werden. Also die gibt es auch.
Du sagst unsere Shelter, weil du engagierst dich eben im Tierschutz. Du rettest auch Hunde aus Rumänien, wo die Straßenhunde ja, wenn sie aufgenommen werden, wenn sie gefangen werden, innerhalb von 10 Tagen oder nach 10 Tagen getötet werden können. Und man sieht dich hier, du warst auch dieses Jahr, glaube ich, 2-mal in Rumänien. Was hast du da erlebt?
Ich war mit Sabine Peschke, mit meiner Freundin, die ich über Instagram tatsächlich kennengelernt habe. Und wir haben einen Dokumentarfilm im Februar gemacht für den WDR, Rumäniens vergessene Hunde. Und das war das erste Mal, dass ich in Tötungsscheltern war. Das war das pure Grauen. Es ist eben auch so, dass diese Hunde von Tierfängern eingefangen werden, auch wenn sie ein Zuhause haben, weil die Tierfänger eine Prämie bekommen. Oftmals werden die Hunde von den Besitzern abgegeben, wenn sie trächtig sind, damit man sie dort eben euthanasiert. Hier haben wir einen ganzen Schwung Welpen gerade gefunden. Das ist Juju, ein ganz berüchtigtes Tötungsschelter.
Aber könnt ihr die da einfach mitnehmen, wenn ihr die da findet? Also was heißt finden?
Also dort gehen wir inzwischen nicht mehr hin, weil die sich so fürchterlich auch uns gegenüber verhalten haben. Man hat dort 1 bis 2 Stunden Zeit, sich Hunde rauszusuchen. Das muss sehr schnell gehen. Und das Problem ist eben, man nimmt dann erstmal die Hunde, die ans Gitter kommen, die man streicheln kann, die nicht schnappen, weil man denkt, ja, die kriegen wir besser vermittelt. Mhm. Dann gibt es Hunde, die weiter hinten sind und einen beobachten. Und wenn man die Zeit hätte, sich an die, dass die sich an einen gewöhnen, dann könnte man die auch retten. Wir nehmen die dann auch manchmal mit.
Ja, wie viel könnt ihr überhaupt mitnehmen? Und vor allem, du sagst ja, du nimmst oder ihr nehmt eher die von sich aus nach vorne kommen. Ihr müsst ja eine Auswahl treffen, das ist ja brutal hart.
Ja,
ne? Aber du weißt, jeden, den du nicht aussuchst, der wird getötet.
Ja, Aber das, da hat Sabine und Martha, also die haben da einen sehr guten Blick. Mhm. Und die nehmen eben auch manchmal welche, die weiter hinten sind und wo sie ahnen, dass die gut vermittelbar sind. Mhm. Das Problem bei diesen Sheltern ist tatsächlich, abgesehen davon, dass es Tötungsschelter sind, dass die in Privatbesitz sind. Und sämtliche Gelder, die dort hingehen, auch Spenden aus Deutschland, die an sogenannte rumänische Shelter oder Tierschutzorganisationen gehen, da muss man sehr aufpassen, dass das nicht direkt an die Besitzer dieser Shelter geht, weil die das einstecken. Wir haben im Februar erlebt, die Hunde waren auf dem nackten Beton, es waren minus 20 Grad. Die hatten kein Stroh, die hatten nasse Decken, gefrorene Decken, auf denen sie nicht schlafen wollten. Die haben sich dann teilweise nachts auf den Betonboden gelegt und wenn sie morgens aufstehen wollten, ist eine Seite festgefroren gewesen. Sie haben sich die ganze Seite abgerissen. Das kümmert aber da keinen. Die haben schlechtes Essen, die haben kein Wasser, die sind abgemagert, die sind voller Ungeziefer, voller Zecken. Und was ich auch so schlimm finde, ist, dass das Tötungsmittel, das gespritzt werden soll, das ist eigentlich Vorschrift. Das wird oftmals, da werden die Gelder oftmals auch eingesackt und dann werden die Tiere mit Frostschutzmitteln und hier Unkrautvertilger totgespritzt oder in Säcke gepackt und dann so lange draufgekloppt, bis die sich nicht mehr bewegen. Das ist so, so schlimm. Und
Also ich kann mir vorstellen, dass man da selber, wenn man da wegfährt, dann auch traumatisiert ist. Nicht nur die Hunde, die das vor sich haben.
Und man hat halt so wenig Zeit und wir hatten dann eben, wir schaffen es immer so 20, 30, 40 Hunde in diese Transporter, je nachdem, ob wir viele Welpen haben oder größere Hunde, und mitzunehmen und dann in das rumänische Shelter zu bringen, wo sie erstmal kastriert werden, das ist das Wichtigste, und dann eben in Quarantäne und zu impfen und so weiter. Und dann kommen sie erst nach Deutschland. Und wir hatten zum Beispiel in diesem Tötungslager, hatten wir 6 Hunde nicht mehr mitnehmen können. Und ich hatte einen Hund, der mich die ganze Zeit angeguckt hatte. Und ich habe ihm versprochen, ich hole dich morgen. Wir kommen morgen wieder und ich hole dich raus. Und am nächsten Morgen sind wir da hingekommen. Und diese 6 Hunde waren weg. Das geht mir immer noch so nach, weil dieser Hund mich so angeguckt hat, als würde er mich verstehen. Und wir haben dann gefragt, wo sind unsere 6 Hunde? Und dann haben die mit so einem Lächeln gesagt, die wurden von ihren Besitzern abgeholt.
Was, und du weißt nicht genau, die haben die umgebracht, dass sie getötet worden
sind. Ich weiß nicht warum. So ein Sport irgendwie, keine Ahnung.
Das ist hart, was ihr da erlebt, aber umso großartiger die Arbeit, die ihr da macht. Du hast ja schon erwähnt, Sabine Peschke ist Chefin des Hunderettungsvereins Natino und die möchte dir mal was sagen.
Hallo, liebe Andrea. Ach. Für mich bist du nicht nur eine großartige Schauspielerin und Buchautorin, sondern auch eine ganz tolle Tierschützerin. Und dafür möchte ich einfach mal Danke sagen. Danke für deine Stärke und für deinen Mut, mit uns zusammen in die Tötung in Rumänien zu gehen und das Leben vieler Hunde zu verändern. Wir haben in den letzten Monaten so viel erreicht, doch wir sind noch lange nicht am Ende. Und ich freue mich auf viele weitere Projekte mit dir. Bis bald, deine Sabine.
Oh. Mir die Tränen in die Äuglein gebracht.
Das hat mich jetzt aber wirklich erwischt.
Dann komm du einfach so ein bisschen zu dir.
Danke, Sabine.
Trockne die Tränen und ich mache einfach mal was, um auf andere Gedanken zu kommen. Ich zeige Ihnen ein tolles Rezept, ein südländischer Brotsalat, das schmeckt was ganz anderes.
Hier wäre ein toller Filmbeitrag gewesen. Also auch mal live dabei sein bei Das im NDR Fernsehen, täglich um 18.45 Uhr.
Wir sind hier mitten im Olivenhain. Wir sind an deinem Sehnsuchtsort, an deinem Kraftort in Andalusien.
Ja.
Wie seid ihr da drauf gekommen, Andalusien?
Also das Haus, wo wir sind, gehörte Christians Eltern. Mhm. Und die hatten sich das schon gekauft, als Christians Vater in Rente ging, weil er seiner Frau Oma Ululu versprochen hatte, dass sie irgendwann aus Deutschland wegziehen. Denn sie war Jüdin und eben auch im KZ und so. Und sie hat gesagt, ich bleibe so lange hier, bis du deine Praxis aufgibst. Er war Hals-Nasen-Ohrenarzt, ein sehr erfolgreicher. Und dann möchte ich bitte woanders hin. Die war sehr toll, die war sehr tough. Und dann haben wir, als die beiden leider irgendwann gestorben sind, haben wir das Haus renoviert. Mhm. und sind dort jetzt sehr gern auch mit unseren Jungs und deren Freunden und haben da ganz viele tolle spanische Freunde, mit denen wir...
Also da ist euer Ferienhaus, euer Familienort im Grunde. Wie schön. Und den habt ihr weiter als Familie eben auch jetzt, so dass ihr da hinfahren könnt. Wann schaffst du es dieses Jahr noch? Weil du hast ja so viel zu tun als Schauspielerin und eben auch Lesungen. Ja. Hier, eine Lesung ist ja jetzt schon am 24.09. Eine Premiere und dann...
Genau, die Premiere ist am 24.09. Harbourfront
in Hamburg.
In Hamburg. Und alle anderen Termine, denn ich mache meine Lesungen ja erst, meine Lesereise, meine große Lesereise, erst Januar, Februar, weil ich bis dahin drehe.
Auch in Bremen und in Osnabrück, also du bist auch im Norden, habe ich gesehen.
Und die ganzen Termine kann man auch auf meiner Instagram-Seite, die werden immer wieder erneuert, weil immer wieder neue dazukommen, da kann man die dann finden. Aber oder eben bei Meistersinger, die organisieren das.
Bis dahin ist noch Zeit und du schaffst es noch mal hier zu den Oliven.
Ich werde
in deinen Fäden.
Ich werde es auf jeden
Fall versuchen.
Ja, ich muss gucken, wie es unseren Olivenbäumen. Die sind ein bisschen kleiner. Also die sind ja sicher schon 200 Jahre alt. Also
seid ihr denn da mitten auf dem Land oder so ein bisschen am Meer?
Wir sind vollkommen in der Einsamkeit.
Ach, herrlich. Also ist auch mal schön, ne? Wenn man die ganze Zeit so auch erkannt werden wird. Hast du ja vorhin gesagt, wie ihr und so viel zu tun hat und so viel Verschiedenes.
Das ist, also wir haben viele Freunde da, mit denen wir auch die Nacht zum Tag machen.
Und Christian spricht ja, glaube ich, auch Spanisch, ne?
Ja.
Hat er erzählt.
Ich.
Und er kann hervorragend kochen, habe ich gehört. Und du hast durch ihn Genuss gelernt.
Ja.
Da müssen wir das nächste Mal drüber sprechen. Wir haben keine Zeit mehr, Andrea.
Ah, oh, ist schon vorbei.
Ich biete dir noch eine Olive zum Abschied an. Gleich.
Gut. Ja, war sehr schön. Vielen
Danke.
Dank.
Fand ich auch. Sehr schön. Morgen kommt Jakob Schwertfeger, Stand-Up-Comedian. Freuen wir uns auch sehr drauf. Auch wenn Sie natürlich einschalten. 18:45 hier bei Das. Und jetzt geht's weiter wie immer mit Ihrem Landesprogramm. Vielen Dank fürs Zugucken und dir fürs Kommen bei dem ganzen Stress.